hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und willkommen zur ersten Folge unserer allgemeinmedizinischen Podcast-Reihe, den ZFA Talks in 2026. Wir starten mit einer der häufigsten Erkrankungen, die den Alltag, die Lebensqualität und auch die Leistungsfähigkeit von Betroffenen extrem belasten kann. Es geht um die Migräne. Doch, obwohl die Migräne so häufig ist, ist noch immer nicht eindeutig klar, wie sie eigentlich entsteht. Es gibt jedoch Erklärungsansätze und auch neuere zielgerichtete Therapien, die anderen effektiven Behandlungsmöglichkeiten ergänzen. Leider stellen sich nicht alle Betroffenen ärztlich vor, sodass eine optimale Therapie nicht immer gewährleistet ist. Eins ist auf jeden Fall klar, Hausärztinnen und Hausärzte haben hier eine zentrale Rolle. Und wie in der Hausarztpraxis eine leitliniengerechte und gangbare Diagnose und Therapie der Migräne gelingen kann, dazu spreche ich heute mit Dr. Med-Lukas Becker. Er ist Arzt in Weiterbildung und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Hallo, Herr Becker.
Hallo, Frau Ausfalk.
Ich habe ja schon gesagt, es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die Pathophysiologie der Migräne. Welche sind hier denn die am meisten diskutierten?
Im Prinzip ist es, wie Sie sagen, die Pathophysiologie ist ziemlich komplex, ist nicht abschließend geklärt. Die aktuelle, sehr auch experimentelle Theorie sind diese Cortical Spreading Depressions. Kann man sich so vorstellen als Erregungswellen, die über das Gehirn laufen. Die basieren auf einer neuronalen Überaktivität, die dann letztendlich zu neuronalen Funktionsänderungen führt und vor allen Dingen zur Aktivierung von nozizeptiven Bahnen und trigeminalen Hirnnervenkernen, die in der Wahrnehmung des Schmerzes eine ganz große Rolle spielen. Und in diesem Rahmen der Aktivierung der nozizeptiven Bereiche und Bahnen spielen die Zusammenhänge mit den Hirnhäuten eine ganz wichtige Rolle, genauso wie die vaskuläre Komponente, die über eine Entzündungsreaktion letztendlich getriggert eine Vasodilatation der Hirngefäße hervorruft. Vielleicht kennen das noch einige, Migräne als Dilatationsschmerz. Und diese entzündlichen Prozesse sind eigentlich deshalb interessant, weil sie eben neuer Ansatzpunkt von neuen Medikamenten geworden sind. Und um da so ganz kurz einzugehen, da gibt es eben das CGRP, das Calcitonin Gene Related Peptide, was ein Angriffspunkt der neu entwickelten monoklonalen Antikörper ist. Und dieser Neurotransmitter führt letztendlich dazu, dass in diesem Entzündungsprozess, wo er ausgeschüttet wird, dieser Migräne-Kopfschmerz entstehen kann. Interessanterweise gibt es da mehrere Signalpeptide, die das machen können. Und ein ganz, ganz neuer, letztes Jahr erschienener Angriffspunkt ist das PACAP. Das ist ein Hypophysen-Adenylatio-Klase-aktivierendes Polypeptid, wo auch ein monoklonaler Antikörper gerade in einer Phase-2-Studie getestet wird.
Und wie sieht's denn aus mit Risikofaktoren oder auch Auslösern? Ist hier der Wissensstand denn ein bisschen besser?
Ja, das ist sicherlich das bekanntere Gebiet. Also was passiert jetzt eigentlich mit dem Menschen und wo tritt die Migräne häufiger auf? Und da ist es natürlich so, sicherlich was jeder direkt mit Migräne verbindet, ist eine familiäre Häufung. Es gibt eine genetische Prädisposition. Die Geschlechter sind ungleich verteilt. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Der Erkrankungsgipfel ist um das 30. Jahr am höchsten. Also es gibt auch eine im zeitlichen Lebensalter auftreten einen Unterschied der Migräne. Frauen sind da dreimal häufiger betroffen auch als Männer. Und klar, die Migräne ist etwas, was praktisch jedes Alter kennen kann. Sie beginnt in der Jugend, wird stärker oder besonders stark in der Pubertät mit hormonellem Wechsel und erreicht dann eben ihren Erkrankungsgipfel gerade dann, wenn die Menschen in ihr Arbeitsleben starten oder gerade angekommen ist und hat da sicherlich eine ganz große Bedeutung. Wird dann häufig mal weniger, wenn es Schwangerschaft und Stillzeit geht, die mit geringerem Auftreten von Migräne assoziiert sind, als auch dann in den Wechseljahren, wo es nochmal einmal stärker sein kann und danach oftmals auch zu einem Sistieren der Symptomatik oder einem deutlichen Rückgang der Migräne kommen kann. Nichtsdestotrotz sind Menschen über 65 immer noch ein Drittel, die es vorher hatten, haben es auch nachher weiter.
Und gerade jetzt die Aufklärung über Ursachen und auch Risikofaktoren der Migräne ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, der auch zum Beispiel in der Leitlinie beschrieben wird, also die Edukation von Patientinnen und Patienten. Wieso ist das so wichtig?
Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn man die Patientin vor sich sitzen hat, dann hilft es, mit den edukativen Maßnahmen anzufangen, da man damit eine ganz wunderbare Beziehung auch zur Patientin und zum Patienten aufbauen kann. Da fühlt sich nämlich jemand sehr gesehen in seiner gesamten Symptomatik, wenn man ihm auch darlegen kann, dass das, was er erlebt, nicht irgendwelche Sinnestäuschungen sind oder Symptome, worüber vielleicht ja gespottet wird. Migräne ist immer noch ein bisschen mit auch einem Tabuthema oder der Kopfschmerz allgemein mit einem Tabuthema verbunden. Und hier sieht sich eben jemand auch einfach gesehen und kann das dann besser einordnen und kriegt ein Gefühl für die Erkrankung und ihrem Umfang, die sie im Leben auch einnehmen kann. Also das sind ja zum Teil sehr schwer Betroffene, die sowohl die Arbeit als auch ihr ganzes Sozialleben auf die Migräne zum Teil auch abstimmen und auch unter sozialem Rückzug letztendlich leiden, der durch die Erkrankung entsteht. Und um jetzt Ihre Frage eigentlich zu beantworten, es gibt natürlich klassische Prodromi als auch klassische Auslösersymptome. Bei den Auslösern ist es eben so, dass sehr gut belegt ein Wechsel von Biorhythmen das sehr Entscheidende darstellt. Da haben die Patienten häufig Aha-Momente. Also zum Beispiel regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus, regelmäßige Nahrungs- und Trinkaufnahmen sind total entscheidend. Denn all das, wo immer dagegen sozusagen verstoßen wird, führt häufig auch in Erinnerung der Patientin dazu, dass eben Migräneattacken in der Vergangenheit aufgetreten waren. Ein ganz schönes Beispiel, was ganz viele kennen, ist die Wochenendmigräne, wo Stress und Nicht-Stress-Abfall sozusagen gerade da wirken, wo dann am Samstagmorgen vielleicht länger geschlafen wird und dann kommt am Samstagvormittag, wo die Last der Woche so ein bisschen abfällt, da kommt dann die Migräneattacke.
Dann sprechen wir doch noch ein bisschen genauer über die Symptome der Migräne, weil wichtig ist es ja auch, die Migräne von anderen Kopfschmerzerkrankungen abzugrenzen, also der Cluster-Kopfschmerz oder auch der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Was ist hier denn ganz spezifisch für die Migräne?
Genau, also ganz spezifisch für die Migräne ist ein den Patienten beeinträchtigender Kopfschmerz, der über 4 Stunden anhält. Im Prinzip ist es eigentlich genauso einfach, denn die Dauer der Kopfschmerzen ist die entscheidende Kriterium, um auch die Diagnose stellen zu können.
Klingt jetzt erstmal sehr einfach. Reicht das wirklich? Können nicht auch Kopfschmerzen von einem anderen Typ länger anhalten?
Ja, prinzipiell natürlich schon. Also wenn Sie jetzt so ein bisschen in diese Klassifikationskriterien denken, also wenn Sie eine Patientin, einen Patienten haben, der 5-mal in seinem Leben eine Symptomatik erlebt hat mit einem Kopfschmerz, der mehr als 4 Stunden dauert. Der Klassiker ist ja, dass berichtet wird, ich habe einen Kopfschmerz, der mich beeinträchtigt und ich gehe mit dem Kopfschmerz, der irgendwann am Tag angefangen hat, ins Bett und am nächsten Tag ist es wieder erledigt. Dann gilt das Aufwachen als Endpunkt der Kopfschmerzepisode. Das heißt, man erreicht da sehr schnell diese 4 Stunden Dauer. Mhm. Zusätzlich gibt es eben Kriterien, die auf das Kopfschmerzcharakteristikum an sich eingehen, also ein einseitiger Charakter oder pulsierender Charakter, wie auch die mittlere oder starke Schmerzintensität, als auch, und das ist sicherlich das sehr Entscheidende, eben das Vermeiden von körperlichen Routineaktivitäten. Also das sind jetzt diese 4 Kriterien, von denen 2 für die Diagnose notwendig sind. Mhm. Und als letztes folgt dann ein Kriterienblock sozusagen, der daraus besteht, dass es entweder Übelkeit erbrechen während oder um die Symptomatik herum gibt oder eine Licht- und Lärmempfindlichkeit. Und das ist etwas, was doch sehr relativ niederschwellig auch im Patientengespräch erfragt werden kann und wo dann gut die Diagnose gestellt werden kann.
Aber trotzdem ja praktisch, wenn man weiß schon mal, wenn eine Patientin oder ein Patient vor einem sitzt, der sagt, ich hatte jetzt über 4 Stunden Kopfschmerzen, dass man auf jeden Fall an eine Migräne denken sollte.
Genau, und das ist sicherlich jemand, der Ihnen eben erzählt, dass dieser Kopfschmerz ihn beeinträchtigt und dazu führt, dass er das, was er gerade tut, eher nicht fortsetzen möchte. Also Bildschirmarbeit, so der Klassiker, wo man dann eher sagt, ich brauche jetzt eine Pause, und der sich vielleicht auch sogar hinlegt, weil der Kopfschmerz ihn so stark beeinträchtigt. Und dieses Ruhebedürfnis ist ein sehr charakteristischer Punkt. Wenn man jetzt an etwas sehr Pathognomisches für die Migräne denkt, dann gibt es natürlich auch noch die Aura. Die Aura ist ein zum Teil sehr intensiv erlebtes Ereignis, was immer vor dem Kopfschmerz auftritt. Es dauert maximal eine Stunde an und es sind meistens sensible visuelle Wahrnehmungen, also Lichtblitze, abstrakte Formwahrnehmungen im Gesichtsfeld oder Gesichtsfeldausfälle sogar. Und die sind in der Regel nicht weiter schlimm, beziehungsweise der Patient kennt die schon so ein bisschen und kann die einordnen. Es gibt natürlich da sehr ausgedehnte symptomatische Formen wie die familiäre Hemiplegie, die auch länger als eine Stunde anhält, die auch abgegrenzt werden muss vom Schlaganfall. Aber das sind absolute Ausnahmen. Selbst die Aura tritt nur bei 10-15% der Betroffenen auf.
Sie haben ja gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in 2025 ja auch eine Studie veröffentlicht, wo Sie sich mal die Prävalenz und Inzidenz von Patientinnen und Patienten mit Migräne in der Hausarztpraxis genauer angeschaut haben. Wie häufig stellen sich denn tatsächlich Betroffene in der Hausarztpraxis vor? Und konnten Sie denn Erkenntnisse mitnehmen, auch für den Umgang mit dieser Erkrankung?
Ja, auf jeden Fall. Nach dem, was wir herausgefunden haben, sind es 1,5% der Patienten im Quartal, die aufgrund einer Migräne mit ihrer Hausärztin, mit ihrem Hausarzt sprechen. Dazu muss man vielleicht wissen, dass wir erfragt haben, was die Hausärzte sozusagen an Patienten in diesem Quartal gesehen haben. Weil es ist ja ganz wichtig, dass die Prävalenz, die man in der Allgemeinbevölkerung erhebt, nicht viel zu tun hat mit der Prävalenz, die tatsächlich in der Hausarztpraxis ankommt, sage ich mal. Und dann gibt es auch noch einen großen relevanten Patientenanteil, der vielleicht gar nicht so stark betroffen ist von der Migräne und das eben gar nicht braucht. Und es gibt auch einen relevanten Anteil, der eigentlich zur Hausärztin, zum Hausarzt gehen müsste, aber das aus vielerlei Gründen nicht tut. Zum Beispiel, weil man mit früheren Erfahrungen oder mit Kopfschmerzen immer noch nicht ernst genommen wurde. Oder weil es kulturelle Unterschiede gibt in der Bedeutung sozusagen von Kopfschmerzen oder das, was das Umfeld von einem Betroffenen auch an Bedeutung dem Kopfschmerz beiwohnt. Und das ist nicht immer so einfach. Und deshalb ist es sicherlich nach wie vor wichtig, über Migräne aufzuklären. Und der andere Aspekt der Untersuchung war, dass es doch einen wirklich relevanten Anteil von circa 10% gab, die wirklich schwer betroffen waren. Also mehr als 8 monatliche Kopfschmerztage von Migräne und damit auch ein höheres Risiko einer Progression der Erkrankung haben. Also hin von einer episodischen unter 15 Tage im Monat zu einer chronischen Migräne über 15 Tage.
Was sind denn so die wichtigsten Maßnahmen, um zu verhindern, dass eine episodische Migräne sich in eine chronische Migräne weiterentwickelt sozusagen?
Im Prinzip eigentlich eine effektive Therapie anzubieten. Und die besteht eben aus diesen, ja, sozusagen 4 Säulen, dass man einmal darüber aufklärt, was ist eigentlich Migräne, also die ganze Edukation mit dem Patienten macht. Dann unbedingt eine effektive Akuttherapie zur Verfügung stellt und nicht medikamentöse als auch medikamentöse prophylaktische Maßnahmen anbietet.
Jetzt starten wir dann doch direkt mal mit den nicht medikamentösen Maßnahmen. Welche gibt es da denn und weiß man denn auch, wie wirksam die sind jetzt gerade auch im Vergleich zu den medikamentösen Optionen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und dazu gibt es tatsächlich etwas, denn die nicht medikamentösen Maßnahmen sind ungefähr genauso wirksam wie die prophylaktischen First-Line-Präparate. Das ist ja erstmal eine total wichtige Information, weil der Patient hier etwas selber machen kann. Man hat ja eine Erkrankung, die häufig auch so plötzlich auftritt und man ist damit auch zum Teil manchmal überfordert und es kommt im schlechtesten Moment. Und wenn man dann die Selbstwirksamkeit auch dadurch steigern kann, dass man eben sagt, sie können was tun, nicht nur auf Trigger zu achten, sondern oder mögliche Trigger zu achten, sondern eben auch aeroben Ausdauersport zu betreiben, regelmäßig Entspannungsverfahren durchzuführen, Es gibt Daten zur kognitiven Verhaltenstherapie und eben diese Regelmäßigkeit, die ich eben schon ansprach, im Alltag zu leben. Das sind sicherlich die vier stärksten Möglichkeiten, hier nicht medikamentös zu behandeln.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass so viel selbst getan werden kann. Aber in der akuten Situation ist es natürlich auch toll, dass es doch einige medikamentöse Optionen gibt. Bei leichten und mittelstarken Migräneattacken sind ja NSAR empfohlen, also nicht steroidale Antirheumatika, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac zum Beispiel. Wenn diese aber nicht helfen, dann sind Triptane ja eine gute Option. Wie wirken denn diese Medikamente und woher wissen Sie und Ihre Patientinnen und Patienten eigentlich, dass die NSAR nicht mehr ausreichen?
Also die Triptane wirken, wie anfangs mal kurz angesprochen, mit dem CGRP dadurch, dass sie unter anderem die Ausschüttung von CGRP blockieren oder reduzieren. Und die Triptane machen, wenn man sich das auch so vorstellen will, was ganz hilfreich ist zum Erkennen der Kontraindikationen zum Beispiel, führen eben dazu, dass es eher eine Vasokonstriktion gibt, also führen die Dilatation sozusagen in dem Sinne zurück. Die Triptane selber sind effektiv wirksam für eine Migräne. Sie wirken besser als die NSAR. Und ob die NSAR entsprechend noch ausreichend sind oder nicht, das kann Ihnen die Patientin, der Patient immer ziemlich gut sagen. Der wird nämlich die NSARs überall mit häufig dabei haben. Und dann wird er irgendwann in der Vorstellung berichten, dass es Tage gibt, wo er was genommen hat und dann hat er das wiederholt und trotzdem hat das nicht richtig geholfen. Er hat mal das Präparat gewechselt und auch das hat nicht dazu geführt, dass es eine wesentliche Besserung gab. Und das ist sicherlich auch ein Moment, wo man schon erwägen kann, ein Triptan unbedingt mal zu verschreiben.
Und wie setzt man die denn ein? Also kann man NSAR nehmen und dann quasi als Eskalationstherapie ein Triptan versuchen, wenn das dann nicht mehr wirkt? Ist das möglich?
Ja, also wenn man mit einem Triptan letztendlich auch gut zurechtgekommen ist, dann kann man für wenige Attacken im Monat auch das Triptan in der Zukunft fortsetzen und auf die NSAR, die ja auch wieder mit Nebenwirkungen verbunden sind, wenn man sie häufiger einnimmt, verzichten. Die Triptane und die NSAR im Kontext Migräne haben so eine Obergrenze, die man empfiehlt, im Monat einzuhalten. Also für die NSAR sind das 15 Tage Einnahmetage im Monat und für die Triptane sind es 10, genauso wie für Mischpräparate. Und diese Grenze ist eine willkürliche Festlegung und eine Empfehlung, wo darüber hinaus ein Kopfschmerz beim Medikamentenübergebrauch auftreten kann. Und den möchte man, wenn es möglich ist, eben vermeiden. Aber ich erlebe auch häufig in der Praxis, dass ein sehr starkes Aufklären zum Medikamentenübergebrauch häufig dazu führt, gerade bei Migränepatientinnen, dass Triptane auch mal weggelassen werden in einer Attacke, weil eine Angst besteht, dass eben dieser Cut-off von 10, der dann so kommuniziert wird im Gespräch, überschritten wird. Und das macht dann auch wiederum keinen Sinn. Es macht schon Sinn, eine effektive Akuttherapie anbieten zu können.
Sie haben es vorhin schon angerissen und jetzt ja auch mit den Nebenwirkungen. Aber was gibt es denn noch für andere Kontraindikationen jetzt auch gerade bei den Triptanen?
Also für die Triptane sind die Kontraindikationen diejenigen, die diese vasokonstriktive Wirkung oder Erkrankung in der Vergangenheit, die diese bedienen. Also eine KHK, eine PAVK, ein Zustand nach Schlaganfall oder eine unkontrollierte arterielle Hypertonie, die Kontraindikationen für die Triptane darstellen.
Da möchte ich nochmal kurz zum Kopfschmerz nach Medikamentenübergebrauch zurückkommen. Sie haben ja gesagt, dass es teilweise gar nicht so einfach ist, einerseits die Akutmedikation gut durchzuführen, aber andererseits auch dieses Risiko im Blick zu behalten. Gibt es da denn praktische Tipps, wie man damit umgehen kann?
Ja, also vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung zum Medikamentenübergebrauch. Also eine wirkliche Sorge mache ich mir erst, wenn ich über 3 Monate hinweg deutlich oberhalb dieser Grenze Einnahmetage von Akutmedikation sehe. Am besten lässt man sich die Therapie ja auch in einem Kopfschmerztagebuch zum Beispiel vielleicht mal aufzeichnen und da kann man auch die Akutmedikation entsprechend eintragen. Und erst dann darüber hinaus spielt ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz eine Rolle. Deshalb ist in der alltäglichen Praxis es eigentlich so, dass man eher motivieren muss zur suffizienten Einnahme, denn schützen muss vor einem zu viel. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung.
Gibt es denn grundsätzlich Tipps für die Einnahme der Medikamente, um so eine bestmögliche Wirksamkeit zu erzielen?
Ja, das ist total entscheidend und gehört zu jeder Aufklärung dazu. Also je früher die NSAIDs und die Triptane eingenommen werden, desto besser wirksam sind sie. Das ist in einer bildlichen Analogie immer ganz schön zu erklären, der Patientin, dem Patienten mit einem fahrenden Zug. Wenn der langsam noch fährt, ist es einfacher, ihn zu bremsen, als wenn er schon total schnell fährt und rast. Und dann wird es auch länger dauern, bis das Triptan oder das NSAIR eben durch die Wirkung den Kopfschmerz rückgeführt hat, sozusagen.
Jetzt gibt's ja nicht nur Kopfschmerzen als relativ belastende Symptome bei Migräne. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass ja auch Übelkeit relativ häufig ist. Wie geht man denn damit um? Also was steht hier zur Verfügung und muss man da auch auf irgendwelche Wechselwirkungen achten oder vielleicht auch Schmerztabletten, die die Übelkeit noch verstärken? Genau, was ist da empfohlen?
Ja, also bei der Übelkeit ist es eigentlich so, es gibt einmal die Möglichkeit, das mit Antiemetikern die Akutmedikation zu verbinden, weil die Gastroparese, die man auch bei der Migräne sieht, sicherlich auch eine ganz wichtige Komponente hat. Sprich, sie nehmen ein Medikament, aber wenn es sich überhaupt nicht auflöst, wird es auch nicht im Blutkreislauf ankommen und die Wirkung ist nicht so groß. Deshalb hilft MCP hier als propulsives Medikament total gut. Man kann aber auch, gerade bei den Triptanen, gibt es andere Applikationswege. Zum Beispiel gibt es nasale Anwendungen, zum Beispiel von Zolmitriptan oder auch subkutane Anwendungen, als auch Schmelztabletten, wo der Wirkstoff dann in der Mundschleimhaut schon aufgenommen werden kann.
Wie kann ich denn Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis helfen, die sich jetzt ganz fast schon notfallmäßig vorstellen mit ganz extremen Migräneattacken und die quasi jetzt sofort eine Schmerzlinderung brauchen?
Also in der Regel ist es ja so, da kommt ja erstmal jemand mit einem akuten Kopfschmerz. Ich muss mir natürlich sicher sein, dass es sich wieder erneut um die schon bekannte oder meist bekannte Migräne handelt. Grundsätzlich muss ich ja ein bisschen auch die Augen offen halten, ob es sekundären Kopfschmerz gibt, plötzlicher Vernichtungskopfschmerz, SAB und so weiter. Das ist natürlich möglich, aber wenn die Symptomatik völlig klar ist und der Patient hier auch das genauso erlebt, dann wäre ein Mittel der Wahl ASS 1000 Milligramm als Kurzinfusion oder Metamizol oder auch Sumatriptan subkutan, wenn man das denn dann in der Praxis vorhält. Sollte es jetzt aber so sein, dass da jemand kommt, der das schon mehrere Tage hat, also einen sogenannten Status Migrinosus, über 72 Stunden bestehende Migräneattacke, dann sollte dieser einen Prednisolonstoß erhalten. Das kann man entweder als Tablette, zum Beispiel 20 Milligramm über 3 Tage, oder als eine Kurzinfusion mit 50 bis 100 Milligramm machen.
Genau, jetzt haben wir über die Akuttherapie gesprochen. Vielleicht noch so ein bisschen zum Ausblick, wann sprechen Sie denn aber mit Ihren Patientinnen und Patienten auch über eine medikamentöse Prophylaxe? Also was ist hier laut Leitlinie empfohlen?
Ja, empfohlen ist eine medikamentöse Prophylaxe dann durchzuführen, wenn mindestens 3 bzw. 4 monatliche Kopfschmerztage vorliegen, die so stark beeinträchtigend sind, dass die erforderlich ist. Und wenn da jemand mit 6 oder 7 monatlichen Kopfschmerztagen oder auch nur 5, aber an diesen Tagen sehr stark beeinträchtigt ist und nicht arbeiten kann, dann kann man durchaus bei dem hohen Leidensdruck, der damit verbunden ist, eine Prophylaxe mal erwägen.
Und was steht da zur Verfügung? Welche Medikamente?
Genau, es gibt 4 First-Line-Präparate. Die gibt es schon recht lange. Das ist einmal Amitriptylin, dann Beta-Blocker, Metoprolol und Propranolol, als auch dann ein alter Calcium-Antagonist, Flunarizin und Topiramat. Und diese 4 Prophylaktika haben natürlich alle unterschiedliche Verträglichkeiten, als auch letztendlich aber ähnlich oder vergleichbare Wirkungen.
Okay, und je nachdem, nach Kontraindikation und der Gesamtsituation entscheiden Sie dann, welches am besten ist für den jeweiligen Patienten, die Patientin?
Ja, ganz genau. Also es gibt zum Beispiel so ein paar pragmatische Anhaltspunkte. Wenn Schlafstörungen Thema sind, ist sicherlich Amitriptylin ganz hilfreich. Der Beta-Blocker wird von manchen Patienten eben nicht so vertragen. Wenn es junge Patientinnen zum Beispiel ist ein Beta-Blocker mit sowieso Schwindel beim Aufstehen und so einer in Gang kommen Symptomatik im Alltag manchmal nicht so hilfreich. Mhm. Topiramat ist auf jeden Fall kontraindiziert bei Depressionen in der Vergangenheit, genauso wie das Flunarizin. Das sollte man bei beiden Medikamenten beachten. Flunarizin kann zu doch beeindruckendem Gewichtszunahme führen. Mhm. Topiramat bei jungen Leuten in Lernphasen im Studium ist auch nicht so eine gute Idee. Also es gibt so ein paar Anhaltspunkte, um auf das Präparat zu kommen. Und letztendlich startet man aber, und das ist vielleicht für jemanden, der das noch nie gemacht hat, in sehr geringen Dosen. Also die Amitriptylin-Startdosis kann man so mit 10 Milligramm empfehlen. Und das ist weit entfernt von dem, was man in der antidepressiven Wirkung früher gemacht hat.
Ja, dann vielleicht auch so ein bisschen abschließend noch die Frage, wie häufig sollte man denn so eine Medikation überprüfen oder die Patientin und den Patient auch wieder zur nochmal Vorstellung einladen?
Also es wird empfohlen, die Kopfschmerztage generell durch einen Kopfschmerzkalender, gerade wenn man eine Prophylaxe verordnet, festzuhalten, damit man eben auch nachvollziehen kann, dass eine adäquate Wirkung eingetreten ist. Ziel ist immer eine 50-prozentige Reduktion der Kopfschmerztage. Man muss sich da ein bisschen Zeit lassen. Also der Start der prophylaktischen Wirkung ist so zwischen 1,5 bis 2,5 Monate und abschließende Beurteilung sollte man irgendwie sich in 3 Monaten nochmal treffen. Und wenn man dann sieht, dass das grundsätzlich gut funktioniert und gut vertragen wird, dann macht es sehr viel Sinn, die Migräneprophylaxe für 6 bis 9 Monate mindestens dann mal fortzusetzen. Ein Absetzen wird in der Leitlinie gar nicht so ganz konkret angesprochen. Also es gibt die Möglichkeit, das immer wieder mit dem Patienten in regelmäßigen Abständen mal zu eruieren, ob man mal versuchen möchte, die Prophylaxe entsprechend auszuschleichen. Das hat aber schon bestimmte Aspekte, die man vielleicht im ersten Moment nicht so bedenkt. Also typische Auslöser von Migräne, so Arbeitsstress und so weiter oder ein Wechsel der Arbeitsstelle, wie ich das gerade neulich hatte als Vorstellung. Da ist es sicherlich nicht so sinnvoll, dann mit einem Ausschleichsversuch anzufangen, sondern erstmal diese Migränesymptomatik versuchen zu stabil zu halten und dann in einer stabilen Phase dann entsprechend das zu versuchen.
Und gibt es trotzdem eine Maximaldauer für die Prophylaxe?
Nein, es gibt keine Maximaldauer. Man kann die durchaus mehrere Jahre auch fortsetzen.
Haben Sie denn was, was Ihnen jetzt bei diesem Thema super wichtig ist, was Sie sagen, das möchten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen noch mit auf den Weg geben?
Also ja, ich habe ganz viel, was ich gerne mit auf den Weg geben wollen würde.
Haben Sie auch schon.
Also ich glaube, was unglaublich hilft, ist, den Patienten über Migräne aufzuklären. Weil die Patientin und der Patient erleben da eine sehr beeinträchtigende Schmerzerkrankung. Die Menschen kommen im Gegensatz zum Rückenschmerz ganz wenig in der Akutphase in die Praxis. Vor ihnen sitzt ein Patient, der in der aktuellen Situation meistens nichts hat. Und sie reden darüber, was er erlebt. Und da die wesentlichen Fragen zu stellen, einmal die Diagnose zu stellen, die Frequenz zu erfragen, zu schauen, ob man da etwas an der Akuttherapie optimieren kann, um die Selbstwirksamkeit zu steigern, weil man dem Patienten etwas mitgibt, wo er akut sich selber helfen kann, ihn aufzuklären über nicht-medikamentöse Maßnahmen, die er selber machen kann, die typischen Trigger zu vermeiden, Sport zu treiben, Entspannungsverfahren. Da ist in der Regel irgendetwas von Meditation bis über irgendwelche CDs, die man sich zum Beispiel anhört, für eigentlich jeden was dabei. Und wenn man sich da etwas aussucht, womit man damit mit der ganzen Erkrankung, die man ja in vielen Fällen sein ganzes Leben lang hat, besser umgehen kann, hilft enorm. Und klar, aus dem Aspekt der Chronifizierung ist es natürlich hilfreich, je früher man mit einer effektiven auch Prophylaxe beginnt. Und eine First-Line-Prophylaxe kann man in der Hausarztpraxis starten, dann schützt man Patienten davor, dass es schlechter wird.
Ja, vielen Dank für diese hilfreichen Infos und Tipps. Sie haben ja auch einen CME-Beitrag verfasst, den Sie gemeinsam mit Dr. Lisa Münke aus Jena und Dr. Sabine Gerkebeck aus Berlin verfasst haben. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch CME-Punkte brauchen, können Sie auf springermedizin.de den Kurs in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin absolvieren. Da können Sie sich dann auf springermedizin.de einloggen und dort ein Abo abschließen oder Sie sind DEGA-Mitglied, dann können Sie die Zeitschrift so nutzen. Nochmal vielen Dank, Herr Becker, dass Sie dabei waren.
Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank, Frau Asfalk.
Die EZFA Talks sind eine Kooperation von springermedizin.de und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Mein Name ist Annika Asfalk, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.